Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wenn man diese Gegend hier betritt, einmal von der Architektur her ist es ja schon eine Katastrophe, aber andererseits hat man fast das Gefühl, dass die Geister der Opfer hier noch irgendwo sich hin und her bewegen.
Der Arbeitsplatz von Christian Sachse liegt im Hauptgebäude der früheren Stasi-Zentrale. Dort überwachte Erich Mielke, Minister für Staatssicherheit, mit tausenden hauptamtlichen Mitarbeitern die DDR-Bevölkerung. Das große Gelände im Berliner Bezirk Lichtenberg ist von tristen hohen Häusern gesäumt.
Auf der einen Seite doch eine sehr drückende Stimmung und auf der anderen Seite so ein bisschen so ein Gefühl des Triumphes. Dass ich sage, wir haben es geschafft, wir haben eine wirklich bösartige Diktatur mit einem bösartigen Geheimdienst irgendwann mal verjagen können.
Dennoch lässt die Staatssicherheit den 69-Jährigen nicht los. Dass er seit vielen Jahren drei Stockwerke über Mielkes ehemaligem Büro arbeitet, entbehrt zugleich nicht einer gewissen Ironie. Sachse wurde selbst seit 1976 überwacht, sogar im Auto verfolgt. Die Bremsen waren manipuliert. Bei seiner Arbeit für die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, UOKG allerdings, spielen die eigenen Erlebnisse und Gefühle kaum eine Rolle.
Nicht mal dann, wenn ich die Biografien von Opfern lese, dann bin ich halt professionell und dann gehören die Gefühle da nicht her. Die kommen an anderen Stellen dann hoch.
Du Opfer. Eine Zuschreibung und ihre Geschichte. Ein Feature von Isabel Fanrich Lautenschläger.
Menschen, die zersetzt, so der Stasi-Jargon, also mürbe gemacht wurden, sind ein gutes Beispiel dafür, wie Opfer in der Gesellschaft sichtbar werden oder eben unsichtbar bleiben. Erst seit 2019 können Opfer von Stasi-Zersetzung eine kleine Entschädigung beantragen. Die Gesellschaft hat noch nicht verstanden, was Zersetzung bedeutet hat, sagt Christian Sachse. Der frühere Pfarrer erforscht bei der UOKG das Unrecht, das sogenannte SED-Opfer erleiden mussten. Kinder und Jugendliche, die in Heimen und Jugendwerkhöfen gedrillt und unmäßig bestraft wurden. Politisch Inhaftierte, die zu Arbeit im Akkord gezwungen wurden. Über seine eigene Geschichte erzählt er hier zum ersten Mal.
Dann betreten wir jetzt die Räume des Stasi-Museums. Und hier können wir jetzt durch die verschiedenen Stockwerke gehen. Hier ist erstmal ein Überblick über das Gelände.
Als Christian Sachse in der Schule die vormilitärische Ausbildung verweigerte, wurde die Staatssicherheit aufmerksam. Er durfte nicht Mathematik und Physik studieren, sondern wurde, wie andere Systemkritiker, an einer kirchlichen Hochschule Theologe. Als Pfarrer in Torgau ermunterte er Jugendliche zur Kritik, engagierte sich für Umwelt und Menschenrechte. Das MFS beschloss deshalb, ihn zu überwachen und zu demoralisieren. Dass seine Briefe geöffnet wurden, war nur eine von vielen Maßnahmen, sagt er, und zeigt auf eine Vitrine im Stasi-Museum.
Das ist jetzt diese berühmte Öffnungsmaschine. Die haben aber insofern nicht viel getaugt, weil das Papier wellig wurde. Das heißt, jeder Brief, der aufgemacht worden ist und wieder zugeklebt worden ist, dem sah man das an. Und ich vermute manchmal sogar, die wollten, dass man das sieht. Weil damit klar war, pass mal auf, den Kanal, den solltest du nicht mehr benutzen, den haben wir sozusagen im Auge.
Drohbriefe, abgehörte Telefonate, Stasi-Autos vor dem Haus, fehlende Gegenstände in der Wohnung. Der Experte in Sachen DDR-Unrecht ist heute noch manchmal unsicher, ob all das Teil der Strategie war, Menschen auf subtile Weise zutiefst zu verunsichern.
Wenn ich weiß, dass meine Briefe geöffnet werden, dann sind das Maßnahmen, die sozusagen mein freies Handeln extrem einschränken können. Also man hat dann natürlich Angst. Habe ich was gesagt? Was haben die gehört? Was machen die mit den Fotos? Werde ich morgen abgeholt? Und das sind sozusagen ja geschlossene Maßnahmen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wer in der früheren DDR Fluchtpläne an die Stasi verraten hat, muss den Opfern heute grundsätzlich nicht...
Dass sich die Zahl der Todesopfer im Laufe der Bergungsarbeiten weiter erhöht.
Die Zahl der Opfer von häuslicher Gewalt lag 2022 demnach...
Opfer sind aus den täglichen Nachrichten nicht wegzudenken. Jüngste Beispiele: die Opfer der Überflutungen in Bayern und Baden-Württemberg, die Opfer des Messerangriffs in Mannheim, die Opfer des Attentats der Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel, die Opfer des nachfolgenden israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen. Sie sind betroffen von verschiedenster Gewalt, von Umweltkatastrophen oder Schicksalsschlägen. Im Privaten, in Ausbildung und Arbeit, in der Freizeit und im öffentlichen Leben. Opfer sind Leidtragende. Das war nicht immer so.
Der Duden. Opfer, das. Erstens. In einer kultischen Handlung vollzogene Hingabe von jemandem oder etwas an eine Gottheit. Zweitens. Durch persönlichen Verzicht mögliche Hingabe von etwas zugunsten eines anderen.
Opfer, das war in der Antike und noch lange danach ein religiöser Begriff. Ein Opfer bringen. Diese Handlung verdichtete sich im Christentum in der Kreuzigung von Jesus Christus. Sie stand für Mut, Entschlossenheit und Stärke.
Die Historiker.
Bis zum Beginn der Neuzeit überwiegt doch deutlich das Verständnis von Opfer für, stark auch im Sinne eines heroischen Opferverständnisses. Das hat natürlich damit zu tun, dass das insbesondere aus dem militärischen Bereich kommt, also der Soldat opfert sich für die Nation, vor allem eben im 19. Jahrhundert, für die Nation, für den König, für das Vaterland.
Dieses Verständnis ist nach Ansicht von Ulrike Juray zwar nicht ganz verschwunden, die Historikerin erforscht an der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, wie sich die Wahrnehmung des Opferbegriffs verändert. Spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts, sagt sie, sehen sich Menschen jedoch als Opfer von bestimmten Erfahrungen oder schreiben anderen diesen Status zu. Entscheidend dafür ist,
dass Kriege sich verändern und dass Kriege eben massenhaft Tote produzieren. Das ist auch in anderen Kriegen vorher so, aber es gibt ein individualisiertes Verständnis von zivilen und militärischen Toten. Also die Zahl, die millionenhaften Opfer führen dazu, dass eigentlich das Verständnis sich etabliert, sie sind unschuldig Opfer geworden des Krieges und daher Opfer von Krieg und Gewalt.
Nach dem Ersten Weltkrieg kehrten viele Soldaten versehrt, körperlich beeinträchtigt, psychisch krank in ihre Länder zurück. Die Folgen des Krieges für den Einzelnen wurden in der Gesellschaft sichtbar und thematisiert. Grundlegender noch hat sich das Verständnis vom Opfer nach dem Zweiten Weltkrieg verändert, sagt Ulrike Juray. Die Holocaust-Überlebenden gerieten in den Blick und damit auch die Folgen von politischer Verfolgung und Lagerhaft. In den nachfolgenden Jahrzehnten lieferte die Traumaforschung Erkenntnisse darüber, dass äußere Umstände Menschen krank machen können.
Der Duden. Opfer, das. Drittens. Jemand, der durch jemanden oder etwas umkommt, Schaden erleidet.
Das trägt wesentlich dazu bei, dass wir einen Opferbegriff haben, der sich dann eben auch auf andere Lebenserfahrungen und auch Unrechtserfahrungen ausweitet. Also Menschen werden ja nicht nur Opfer von Krieg und Gewalt, sondern auch von Naturkatastrophen, von wirtschaftlichen schwierigen Verhältnissen bis hin zu so anonymen Vorstellungen, Opfer eines Systems geworden zu sein.
Die Gesellschaft.
Opfer sind Sozialfiguren, sagt Soziologe Tobias Schlechtriemen von der Universität Freiburg. Ein besonderer Typus Mensch, der zu einer bestimmten Zeit in einer Gesellschaft in Erscheinung tritt und an dessen Handlungen oder Verhalten sich Diskussionen zu aktuellen Ereignissen und Entwicklungen entzünden.
Alle wollen Greta Thunberg sehen.
Moin!
Auch Klimaaktivisten zählt Tobias Schlechtriemen zu solchen Figuren.
Sie kleben sich fest für das Klima, wie heute Vormittag vor dem Elbtunnel in Hamburg.
Whistleblower oder die Fensterklatscher in Norditalien während der Corona-Pandemie.
Punkt 21 Uhr gestern Abend haben in ganz Europa Menschen an Fenstern und Balkonen applaudiert.
Die Idee geht zurück auf den Soziologen Siegfried Krakauer und seine Studie Die Angestellten von 1930.
In gesellschaftlichen Situationen, vor allem in Krisen und in Umbruchszeiten, wenn es so eine Unklarheit gibt, wenn es einen Wandel gibt, der auch für Unsicherheiten sorgt, dann gibt es darüber eine öffentliche Debatte, dann wird sich darüber verständigt, wie sollen wir jetzt mit dieser Situation umgehen.
Auch beim Opfer geht es um mehr als um einzelne Schicksale, sagt Tobias Schlechtriemen. Opfer verweisen auf gesellschaftliche Strukturen, die eine leidvolle Erfahrung erst möglich machen.
Weil am Opfer als Sozialfigur Fragen von Machtverhältnissen ausgehandelt werden, von Legitimation, von Gewalt. Was wird als Leid sozusagen anerkannt und was nicht? Wie werden da auch diese verschiedenen Grenzverschiebungen, die damit einhergehen, also die Maßstäbe und Werte, an denen wir uns als Gesellschaft orientieren, wie werden die ausgehandelt an dieser Figur?
Im Unterschied zum Klimakleber der 2020er Jahre treten Opfer schon seit Jahrzehnten in Erscheinung. Sie erleben Konjunkturen, werden zu einem bestimmten Zeitpunkt sichtbar und treten wieder in den Hintergrund. Ihre Rolle verändert sich je nach Deutungshoheit in der jeweiligen Gesellschaft.
Welche Gruppen fallen darunter? Welche Bewertungen werden damit verbunden? Für welche Argumente wird diese Figur in der öffentlichen Debatte herangezogen?
Während Opfer von Rassismus, wie George Floyd 2020, immer wieder weltweite Proteste auslösen, war zum Beispiel sexualisierte Gewalt lange Zeit ein Tabu und ist es heute noch. Zwar gründeten betroffene Frauen in Berlin bereits 1982 die Selbsthilfegruppe Wildwasser, doch erst als Schüler und Schülerinnen der Odenwaldschule und des Berliner Canisius-Kollegs von ihrem Missbrauch berichteten, rüttelte das die Öffentlichkeit wach. München, Innenstadt. In einem ruhigen Hinterhof liegt die Praxis für Psychotherapie, in der Sophie Ruhlich als psychologische Beraterin arbeitet.
Hallo.
Hallo, Frau Wandrich. Kommen Sie rein. Herzlich willkommen.
Danke.
Im März 2024 hat der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder eine Studie über sexualisierte Gewalt im BDP zwischen 1976 und 2006 vorgestellt. Die 57-Jährige saß bei der Pressekonferenz mit auf dem Podium und berichtete von selbst erlebten Übergriffen. Der Therapieraum ist hellgelb gestrichen. Sophie Ruhlich lehnt sich in ihrem Korbstuhl zurück und erinnert sich daran, wie es war, an die Öffentlichkeit zu gehen.
Erstmal war ich doch überrascht, dass sich der Bund Deutscher Pfadfinder seiner eigenen Geschichte stellt. Und ich habe dann so gedacht, ja, wunderbar, fühlt sich gut an und ich will nicht mehr Opfer sein.
Das Münchner Institut für Praxisforschung und Projektberatung interviewte sie für seine Studie. Außerdem nahm sie an einer beratenden Gruppe teil. Beides, erzählt sie, hat viele Erinnerungen wachgerufen. Der Stammesführer begann sexuell übergriffig zu werden, als Sophie Ruhlich 11 Jahre alt und schon lange bei den Pfadfindern aktiv war. Heute ist sie überzeugt, dass es einen Auslöser gab. Vom Hund des jungen Mannes gebissen, schickte er sie mit der Verletzung einfach ins Zelt. Ihre Eltern beschwerten sich weder über die verletzte Fürsorgepflicht, noch erstatteten sie Anzeige. Es blieb eine Narbe, der Fall aber ohne Konsequenzen. Für den Täter ein Zeichen, dass das Mädchen ungeschützt war.
Also es ist zum Übergriff gekommen und ich habe da überhaupt keine Worte für gehabt. Also und ich kann Ihnen noch heute genau sagen, wo das stattgefunden hat, an welchem Platz und was. Wir wurden dann von unseren Eltern abgeholt und ich wollte das erzählen und bin da aber nie zu Wort gekommen. Und es hat diesen Moment nie wieder gegeben.
2 Jahre ließ sie die Übergriffe über sich ergehen. Sophie Ruhlich erzählt von ihrem inneren Zwiespalt damals. Das Pfadfinderleben gab ihr und der Zwillingsschwester, auch wenn es stark ritualisiert zuging, Freiheit vom konservativen Elternhaus. Die Kinder und Jugendlichen wurden meist von nur wenig Älteren beaufsichtigt. Das führte zu Grenzverletzungen, heißt es in der Studie, die mindestens 149 Betroffene und 60 Beschuldigte ausfindig gemacht hat. Ja, es gab Nähe und es wurde gekuschelt, erzählt Sophie Ruhlig. Aber dass die Übergriffe des Stammesführers zu weit gingen, das war ihr immer klar. Zu Hause allerdings hätte ihr niemand geglaubt. Und der Täter redete ihr ein, sie mache doch mit.
Da geht es um eine ganz große Scham. Also du hast auch mitgemacht, das wurde ja auch sozusagen immer ausgesprochen. Du machst da mit, dir glaubt sowieso keiner. Es reißt so tiefe Wunden. Ich glaube, da sind wir im Bereich, wo ausschließlich Erfahrene oder Betroffene das auch nur ansatzweise nachempfinden können. Missbrauch ist nicht gleich Missbrauch. Man hat eine Beziehung zu ihm und dann erstmal über dieses, boah, was ist denn jetzt los? Und dann so, ach, ich krieg besondere Beachtung. Ein Dilemma wird dem gar nicht gerecht. Es ist eine innere Zerrissenheit.
Opfer sein, das hat auch etwas damit zu tun, ob das, was jemand erlebt hat, von dessen Umfeld und von der Gesellschaft als Unrecht angesehen wird. Sexuelle Übergriffe wurden lange nicht so benannt. Deshalb waren auch davon Betroffene unsicher, ob ihnen etwas Unrechtmäßiges passiert ist und sie sich überhaupt als Opfer fühlen dürfen.
Und damit habe ich mich zum Beispiel auch immer beruhigt, dass es eben nicht zum Geschlechtsakt gekommen ist und habe das lange nicht in die Facette sexueller Missbrauch gelegt. Es war ein Übergriff, nein, es war ein sexueller Übergriff. Das ist mir auch erst durch die Studie klar geworden.
Auch im vergangenen Jahr sind in Deutschland tausende Kinder Opfer von Gewalt und Missbrauch geworden.
Frauen, die Opfer von Mordanschlägen werden, nur weil sie Frauen sind. Femizide nennt die Wissenschaft solche Taten. Verbrechen, wie sie auch in Bremen Jahr für Jahr.
In anderen Ländern, etwa in Spanien oder Frankreich, fordern Frauen seit Jahren auf der Straße Gesetze zum Schutz vor Femiziden.
Der Blick auf Verbrechen hat sich in den 1970er Jahren stark verändert. Betroffene und die Folgen ihres Opferwerdens gerieten in den Blick eines neuen Wissenschaftszweigs, der Viktimologie.
Die Kriminologen.
Ulrika Hochstetter hat sich lange mit häuslicher Gewalt beschäftigt. Dass die davon Betroffenen in der Gesellschaft wahrgenommen wurden, sagt sie, ist vor allem das Verdienst neuer sozialer Bewegungen.
Es brauchte erst mal das Kämpfen für Frauenrechte und die Einrichtung von Frauenhäusern, Frauenberatungsstellen, die dieses Thema häusliche Gewalt in die Öffentlichkeit gebracht haben und eben gesagt haben, häusliche Gewalt ist keine Privatsache. Und dann dauert es sehr lange, bis sich Strafverfolgung und Politik dieser Themen annehmen und bis das dann institutionalisiert wird. Das sind sehr, sehr lange Prozesse.
Das deutsche Strafrecht definiert klar, wer ein Opfer ist, erklärt die Kriminologin. Anders als im angloamerikanischen Recht rückt es nur die unmittelbar Betroffenen einer Straftat in den Blick. Mittlerweile zählen auch die Hinterbliebenen von Getöteten dazu. Wer darüber hinaus als Opfer anerkannt wird, das, sagt sie, handeln Gesellschaften aus.
Also ein Zuschreibungsprozess. Und da ist es zunächst von der subjektiven Wertung abhängig. Wie sieht sich ein Mensch selbst? Sieht er oder sie sich als Opfer? Sieht ihn auch die Gesellschaft als Opfer? Und wie sieht das soziale Umfeld das? Und das kann natürlich stark voneinander abweichen.
Berlin-Mitte. In der Glinkerstraße befinden sich die Büros der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, für Antidiskriminierung und gegen Antiziganismus, sowie des Queer-Beauftragten der Bundesregierung. Die Hilfe für Betroffene sowie marginalisierte Menschen und Gruppen ist heute weitgehend institutionalisiert. Außerdem gibt es seit wenigen Jahren in fast allen Bundesländern Stellen zur Hilfe nach schweren Straf- und Gewalttaten, nach Terroranschlägen oder Großschadensereignissen. Roland Weber wurde 2012 der erste ehrenamtliche Opferbeauftragte des Landes Berlin.
Der damalige Senator für Justiz suchte eine oder einen als Beauftragten, um ihn im Bereich des Opferschutzes zu beraten.
Der Rechtsanwalt zeigt Geschädigten, wo sie Hilfe finden können. Unterbreitet dem Senat aber auch Vorschläge, wie ihre Situation insgesamt verbessert werden kann. als er anfing, erzählt er, fragten noch Menschen aus allen Schichten und Altersklassen mit sehr unterschiedlichen Anliegen um Rat. Das hat sich verändert, sagt Roland Weber. Heute kommen Menschen, die früher schwiegen. Junge Männer zum Beispiel, die körperliche Gewalt erfahren haben.
Das war mit dem Männlichkeitsprofil oder Vorstellungen vieler wenig zu vereinbaren. Wir haben überproportional mehr männliche junge Opfer als früher. Das Gleiche gilt für die Sexualstraftaten, wo ich vor 10, 15 Jahren festgestellt habe, am Beispiel sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, wurde ganz wenig angezeigt, oder übergriffiges Verhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln und dergleichen, wird heute sehr viel schneller angezeigt. Da trauen sich Gruppen anders aus der Deckung heraus.
Trotzdem finden manche Opfergruppen noch zu wenig Beachtung, betont Roland Weber. Pflegebedürftige etwa, die Gewalt erleben. Und andere Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht wehren können.
Das sind zum Beispiel eben sehr betagte Menschen, die dann gesundheitlich nicht mehr in der Lage sind, sich entsprechend zu äußern. Das Gleiche gilt aber auch für Leute, die erst die letzten Jahre nach Deutschland gekommen sind, die die Rechtslage hier nicht kennen, die der Sprache nicht mächtig sind, die aus Ländern stammen, in denen sie der Polizei und der Justiz nicht trauen können. Und die sind dann eben sehr, sehr viel schwerer zu erreichen. Darin sehe ich noch die größten Baustellen, die wir zu beackern haben die nächsten Jahre.
Bei den Terroranschlägen in den USA sind wahrscheinlich mehrere tausend Menschen ums Leben gekommen.
Seit Beginn des Jahrtausends sind neue Betroffene ins Blickfeld gerückt, sogenannte Stellvertreteropfer.
In Berlin ist ein Lastwagen über einen Weihnachtsmarkt gefahren und hat 9 Menschen getötet und etwa 50 verletzt.
Menschen, die ums Leben kommen oder verletzt werden bei Anschlägen, die eigentlich auf den Staat und damit assoziierte politische Haltungen zielen.
Der russische Botschafter in der Türkei ist Opfer eines Attentats geworden.
Seit 9/11, dem Anschlag auf Charlie Hebdo oder den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche, fühlen sich Staaten deshalb in der Pflicht zu helfen, auch finanziell. Das hat auch die Wahrnehmung von Opfern allgemein noch einmal deutlich verändert, sagt die Kriminologin Ulrike Hochstetter.
Vor allen Dingen hat man viel klinische Forschung bekommen, wer psychische Folgestörungen erleiden kann. Also dass es nicht nur dieser enge Kreis von Verletzten und Hinterbliebenen ist, sondern seitdem weiß man, damals waren das die Bewohner Manhattans, dass da auch ganz viele eine posttraumatische Folgestörung erlitten haben. Und dann weiß man, es gibt einen viel größeren Kreis der psychischen Betroffenheit. Und bei Anschlägen zum Beispiel ist es auch die Bevölkerung, es sind die Medienschaffenden, die vom Anschlagsort berichten, es sind die Rettungs- und Einsatzkräfte, es sind die Ersthelfer.
Der Duden. Opfer, das. Viertens, Schwächling, Verlierer, besonders als Schimpfwort.
Opfer sein bedeutet dem allgemeinen Verständnis nach nicht nur Unschuld, sondern auch Passivität und Schwäche.
Die Opfer selbst.
Manche Betroffene, die Unrecht erlebt haben, würden den Opferbegriff ablehnen, sagt Historikerin Ulrike Jureit.
Sie werden aber durch unsere Rechtsprechung letztendlich gezwungen, wenn sie Entschädigung einfordern wollen, diese Bezeichnung anzunehmen.
Also lieber neutraler von Betroffenen oder Geschädigten sprechen? Keiner dieser Begriffe bildet das Opfersein umfassend ab, sagt Ulrike Hochstetter. Dass die Menschen heute mit ihren Erfahrungen wahrgenommen werden und Hilfe bekommen, sei positiv. Allerdings,
es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir durch diese Entwicklung eine Art viktimäre Gesellschaft geworden sind. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der das Opferwerden immer und überall lauert. Das Opfersein ist sozusagen Referenzpunkt im Leben der Bevölkerung geworden. Das heißt, wenn Sie online irgendwas kommentieren, droht Ihnen vielleicht Hate Speech. Wenn Sie einen Partner suchen, Romance-Scam, wenn Sie Ihr Kind in private oder eine institutionelle Kinderbetreuung geben, droht Missbrauch. Wenn Sie an einer großen Veranstaltung teilnehmen, besteht vielleicht die Gefahr eines Anschlags und, und.
Du bist ein Opfer, kein Player, kein Rapper, kein Mann. Du bist ein Opfer, kein König, wir regieren das Land. Du bist ein Opfer, wie oft hat man's dir gesagt. Du bist so Opfer, du Opfer, Berlin bleibt hart.
Rap und Hip-Hop haben die Verwundbarkeit des Opfers aufgegriffen. Um die Jahrtausendwende prägten sie den Ausdruck »Du Opfer« und beschimpften damit Menschen, die in ihren Augen in irgendeiner Weise versagen. »Du Opfer«, das ist seitdem auch auf dem Schulhof zu hören.
Jugendliche verwenden Kontext spezifisch. Wenn jemand eine nicht gelungene Aktion gemacht hat, wenn jemand vom Lehrer erwischt wurde, dass gesagt wird »Du Opfer«. Oder wenn man insgesamt eine Person als jämmerlich darstellen will, dass man sagt, du Opfer. Man kann den Ausdruck aber als Jugendlicher auch als so eine Art Allround-Beleidigung einsetzen. Und in dem Sinne wäre auch austauschbar im Vergleich zu anderen Beleidigungen.
Benjamin Könning hat seine Doktorarbeit über Jugendsprache geschrieben und dafür mehr als 1000 junge Menschen aller Schulformen in NRW befragt. Heute arbeitet er als Lehrer für Geschichte und Deutsch an einer Gesamtschule in Neuss. Du Opfer, das benutzen seine Schüler immer noch. Manchmal aus Spaß, erzählt er. Schlimm beleidigen ginge anders.
In der Jugendsprache spielt natürlich die Provokation eine große Rolle. Also die Abgrenzung durch Provokation von Erwachsenen, aber auch von Gruppen Gleichaltriger spielt natürlich in der Jugendsprache eine große Rolle. Und da lässt sich natürlich durch diesen Tabubruch eine Abgrenzung vollziehen, wenn ich diesen Ausdruck Opfer verwende.
Dennoch, als Pädagoge versucht Benjamin Könning zu vermitteln, dass der Begriff, so benutzt, die Grenze des Sagbaren verschiebt.
Wir haben da so eine gewisse Täter-Opfer-Schuldumkehr letztlich, die bei dem Begriff Opfer eine Rolle spielt. Dass im Grunde ja der Mitleidsaspekt wegfällt bei dem Opferbegriff, wie er in der Jugendsprache verwendet wird. Die Jugendlichen haben da durchaus auch ein Bewusstsein dafür.
Zurück in der ehemaligen Stasi-Zentrale. Bei Christian Sachse von der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft. 3 Stockwerke über dem Museum, vorbei am Paternoster, liegt sein Büro.
Also 76 ging das los. Und seitdem bin ich mehr oder weniger unter Beobachtung gewesen. Und dann ab 78 richtig und 81 schon mit der Drohung, ins Gefängnis zu müssen.
In dem, was nach 1990 von seiner Stasi-Akte übrig geblieben ist, finden sich nicht nur eine Skizze seiner Wohnung, sondern auch der Beschluss, ihn zu überwachen und zu zersetzen.
Die Sachen, die mich also wirklich fertig gemacht haben, war die gezielte Zersetzung meiner jungen Gemeinden. Also eine Gruppe, die da zusammenkam, hat angefangen mit 20 Leuten. Nach einem halben Jahr saß ich mit 2 oder 3 dort. Und dachte natürlich als junger Pfarrer, das kann ich nicht, weil die laufen mir ja weg, die Jugendlichen.
Ihn und seine Arbeit zu zerstören, war das Ziel der Stasi. Trotzdem hat sich Christian Sachse lange Zeit nicht als Opfer gesehen. Schon damals nicht. Im Gegenteil, er machte sich gemeinsam mit den anderen Betroffenen über die Stasi lustig. Ängste waren kein Thema.
Also ich glaube, es war nicht schick. Ich denke schon, also wir waren schon richtig coole Jungs und Mädels, doch, doch.
Erst viele Jahre nach der Wende allerdings wurde Christian Sachse das Gefühl los, verfolgt zu werden. Und noch immer kämpft er manchmal mit Albträumen und Ängsten. Und dennoch, der Gedanke, tatsächlich selbst Opfer zu sein, kam ihm erst, als er sich mit der Forderung der UOKG nach einem Mahnmal für die Opfer des Kommunismus beschäftigte. Seitdem will Christian Sachse das auch beim Namen nennen.
Wo ich dazu stehe, dass ich Opfer bin. Ich habe bestimmte Schäden bekommen und dass ich die habe und dass ich mit ihnen leben muss. Das ist für mich das Opferbewusstsein. Ich bin es halt.
Auch Sophie Ruhlich gibt sich da keiner Illusion hin. Vor vielen Jahren hat sie ihrer Familie von den sexuellen Übergriffen bei den Pfadfindern erzählt. Irgendwann suchte sie eine Therapeutin auf und wurde schließlich selbst psychologische Beraterin mit Expertise in Traumata. Der Missbrauch, sagt sie, ist ein Teil von ihr.
Ich bin dann manchmal Situationen ausgesetzt, wo dann die Erinnerung kommt. Also es geht nicht weg, indem man nicht daran denkt. Das ist eine Illusion und ich weiß, dass das viele Menschen gibt, die das glauben.
Das Wort Opfer lehnt Sophie Ruhlich trotzdem ab. Sie sei mehr als das.
Also, dass ein Blick auf die Opfer kommt, ja, ist wichtig. Aber wie geht's weiter? Es ist ja damit nicht beendet. Und deswegen ist so für mich der Begriff erfahren in dem Kontext auch wichtig. Wir haben was mitzuteilen oder was zu sagen. Wir haben was erlebt. Und es geht darum, was in die Gesellschaft zu bringen. Eine Offenheit zu ermöglichen. Wie kommt man wieder ins Miteinander?
Die Erfahrungen von Opfern können weder rückgängig noch wieder gut gemacht werden. Auch öffentliche Entschuldigungen oder finanzielle Entschädigungen, so wichtig sie sind, schaffen das Erlebte nicht aus der Welt. Die Erfahrungen von Opfern aber wahr und ernst zu nehmen, das ist die Aufgabe, die Opfer an eine Gesellschaft herantragen. Damit dafür gesorgt wird, dass es nicht immer neue Opfer gibt.
Du Opfer. Eine Zuschreibung und ihre Geschichte. Ein Feature von Isabel Fanrich Lautenschläger. Es sprachen Lisa Hirdiner und Thorsten Föste. Regie Beatrix Ackers. Ton Peter Weinsheimer. Redaktion Lydia Heller. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.